Den Sohn der ewigen Schöpfer zu finden, ihn durchs Leben zu begleiten und ihm schließlich den Weg zurück in die hohen Gefilde zu seinen Schöpfervätern zu bereiten, ist unsere Aufgabe. Erfüllen wir sie mit Freude, mit Ehrfurcht und in dem Bewusstsein, dass auch wir uns irren können. Aus Der Orden der Wegbereiterinnen, Teil 1, Fundament. Kapitel 1: Ein schmerzhafter Abschied. Irgendwo im Universum, nach einer dort unbekannten Zeitrechnung, etwa 27.000 NGZ. Ein letztes Mal badete Ta'an Virgo im Jubel der Menge, und er verabscheute es. Die vier Arme streckte er seitlich von sich, die Handflächen nach oben gedreht. Den Kopf hielt er erhoben, den Blick in unauslotbare Ferne, über die Dächer der Metropole hinweg, bis zu den Bergen am Horizont gerichtet. Die Zähne wiesen mit den Spitzen ins Mundinnere, so dass er nicht einmal versehentlich Aggressivität zeigen konnte. Seine Pose täuschte Zufriedenheit vor. Zufriedenheit, Güte, Würde und erhabene Gelassenheit. Die ihn umsirrenden Kameras sollten in jeden Haushalt und zu jedem öffentlichen Holo-Empfänger Bilder eines Ta'ans senden, der die Liebe seines Volkes freudvoll über sich hinwegbrannten ließ. Ein kleines Lächeln, deutlich sichtbar, aber nicht zu übertrieben, signalisierte den Untertanen, dass auch er sie liebte. In Wirklichkeit konnte Virgo nichts gleichgültiger sein. Er tat all das nur, weil er sonst sterben würde. Sofort und vor aller Augen. Weil ihn die Wegbereiterin, die schräg hinter ihm stand, andernfalls als das erkennen würde, was er war. Ein Irrtum. Ein Betrüger. Also lauschte er dem Jubel des Volkes, das sich 888 Bekta-Maße unter ihm vor dem Palast drängte. Akustikfelder übertrugen die Huldigung bis zu Virgo auf dem Tributbalkon, weil den Erfordernissen an die Abschiedszeremonie sonst nicht hätte genügt werden können. Unablässige Lobpreisung vom Augenblick des höchsten Stands der Sonne Rühl, bis dass ihr Licht den Ta'an nicht länger umhülle und er keinen Schatten mehr werfe. So verlangte es die Tradition. Vorgetragen in aufrichtiger und ehrfürchtiger Inbrunst, damit sie den Scheidenden in der Höhe erreiche. Vor tausenden Umläufen mochte das ohne Schallverstärkung möglich gewesen sein. In einer Zeit vor Ta'an Bekta, als der Palast auf der anderen Seite der Metropole gelegen und nicht seine protzigen Ausmaße aufgewiesen hatte. Bekta, dachte Virgo, was für ein oberflächlicher Nichtsnutz. Was für ein von Äußerlichkeiten besessener Gag. Was für ein eitler, überheblicher Narr, der ein Längenmaß nach der eigenen Körpergröße definierte. So etwas wäre Virgo während seines Ta'anats nie in den Sinn gekommen. Nach ihm waren lediglich einige Kriege benannt, 247, um genau zu sein. Bekta jedenfalls hatte einen neuen, prunkvolleren und vor allem höheren Palast errichten lassen. Ausgerechnet neben dem Auffangbecken eines gewaltigen Wasserfalls. Angeblich hatte ihn der Anblick des Regenbogens fasziniert, den die stetig durch die Luft wirbelnden Tropfen über den Palast zauberten. Was für eine Idiotie. Zugegeben, der Regenbogen wirkte imposant. Aber war das den Preis dieser schrecklichen, allgegenwärtigen Feuchtigkeit wert? Während Virgo den Jubel des Volkes über sich ergehen ließ, fühlte er, wie sie unter seine Robe kroch, wie sie sich in Körperfalten nistete, wie sie ihm sogar über das Gesicht perlte. Und dann dieses ohrenbetäubende Tosen der Wassermassen, das jegliches Gespräch außerhalb der schallgeschützten Palasträumlichkeiten unmöglich machte. Kein Wunder, dass die Lobpreisung der Untertanen seit Bektas architektonischer Dummheit mittels Akustikfeldern auf den Tributbalkon übertragen werden musste, um die Tradition zu wahren.